Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Wer von euch weiß, was das ist? Ja, wofür ist die da? Wer von euch erinnert sich an meine letzte Predigt, wo ich auch darüber gesprochen habe? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich heute ansprechen möchte. Und auch aus meiner Perspektive ein sehr passendes Bild genau für das, was ich ansprechen möchte, ist diese Bohrinsel. Ja? Ich habe in der Predigt davor in Teil 1 gesagt, dass dieses Beispiel gebracht, dass die Ölbohrinsel für unsere Erlösung steht. Denn Gott hat uns aus diesem Meer der Sünde, ja, das Meer, was man hier sieht, das soll die Sünde repräsentieren, herausgeholt und uns auf diese Plattform der Rechtfertigung gestellt. Und auf dieser Rechtfertigung gehen wir dann an die Arbeit. Ja, das Meer, das die Plattform umgibt, heißt Sünde. Früher schwammen wir im Meer der Sünde. Und vielleicht fühlten sich einige auch ziemlich wohl in diesem Meer der Sünde. Ja? Aber sie haben dann erkannt, dass das nicht das wahre Leben ist. Es ist wichtig, dass wir begreifen auch, wann diese Rechtfertigung passiert, die wir durch Gott erfahren. Und zwar, es ist der Augenblick, wenn uns Gott, also wenn wir sagen, Gott, errette uns, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass Gott uns quasi aus diesem Meer herausholt und uns auf diese Plattform stellt. Es ist ein einmaliger Prozess. Aber die Arbeit geht, oder die Arbeit fängt erst richtig an, wenn die See und das Meer tobt. Und die Plattform ist hoch genug angebracht, da spielt das, was diesem Meer jetzt passiert, gar keine Rolle mehr. Es ist egal, was in diesem Meer passiert. Wichtig ist, was jetzt auf dieser Plattform passiert. Die Säulen sind so tief in den Boden verankert, dass die Plattform sicher an ihrem Platz steht. Und der eigentliche Zweck dieser Plattform ist, ein sicherer Ort zu sein, an dem man arbeiten kann. Sobald auf dieser Bohrinsel nicht mehr das Öl gefördert wird, was hat man dann auf dieser Plattform zu suchen? Was macht man dort? Und wenn man auf dieser Plattform nicht mehr arbeitet oder nicht mehr das Öl fördert, dann ist es eigentlich nur noch ein Riesenhaufen Schrott und eine sehr große ökologische Belastung. Das Meer möchte ich sage es jetzt zum dritten Mal, mit der Sünde vergleichen, die Plattform mit der Rechtfertigung und das, was auf der Plattform geschieht, als Heiligung bezeichnen. Darum soll es heute in meiner Predigt gehen. Ich hatte das Vergnügen, ich hatte Anfang April Urlaub und ich habe eine Ölbohrinsel in echt gesehen. Davor, als ich das letzte Mal gepredigt habe, habe ich es nur von Google-Bildern erzählt. Jetzt habe ich sie auch in echt gesehen. Es ist Wahnsinn, wie riesig so eine Insel ist. Die Spanier, die haben kaufen den Südamerikanern solche Bohrinseln ab, lassen sie sie dann an den Hafen bringen und zerlegen sie dann für den Stahl und sowas, damit machen sie ein bisschen Geld. Und an diesem Hafen war daneben so ein Schiff von AIDA. Ja, und wir wissen, AIDA ist riesig und das war im Vergleich zu dieser Bohrinsel nichts. Wirklich, das ist Wahnsinn. Ich habe leider keine Bilder gemacht oder beziehungsweise keine guten, die ich jetzt zeigen könnte. Was mir wichtig ist, dass wir nochmal genau wissen, was dieser theologische Begriff der Rechtfertigung ist. Weil wenn wir das nicht wissen, dann ist alles, was ich hier erzähle, ist für die Katz. Ja? Das spielt keine Rolle. Mir ist so unglaublich wichtig, dass wir wissen, was tatsächlich Rechtfertigung ist. Im Griechischen steht dort das Wort dikaiosyne. Das ist etwas, man kann es übersetzen mit gerecht sprechen. Gott spricht uns gerecht. Es ist kein Prozess. Es geschieht in einem Moment. Was ich vergessen habe zu sagen, ihr braucht heute viel eure Bibel. Also bitte holt eure Bibeln heraus. Handy geht ausnahmsweise auch. Aber am besten ist eine Hardcover-Bibel. Wir werden heute einige Texte darin lesen. Und dass Rechtfertigung kein Prozess ist, sondern eine einmalige Sache, lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Also nicht das Johannesevangelium, sondern den ersten Johannesbrief. Ich habe auch keine Präsentation gemacht mit den Bibeltexten, weil es mir wichtig ist, dass wir alle in unsere eigene Bibel reinschauen und wirklich drinnen lesen. So, jetzt muss ich selber erstmal aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 9. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist so ein starker Vers. Ich ermutige euch auch, ihn in der Bibel anzumarkern, wenn ihr das tut. Das ist ganz wichtig. Sündenvergebung geschieht sofort, ohne Aufschub und ohne Bewährungsfrist. Wir müssen nicht erstmal zeigen. Und die Voraussetzung, die Bedingung, die da ist, es ist lediglich, es zu bekennen. Dass Reue aufrichtig ist, zeigt sich in der Folge der Verhaltensänderung. Bitte schlagt auf Sprüche 28, Vers 13. Sprüche ist das Buch nach den Psalmen. 28, Vers 13. Dort heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Diese Herzensveränderung muss auch nicht erst bewiesen werden vor irgendeinem Gremium, sondern Gott kennt unser Herz. Rechtfertigung behandelt also die Dinge, die in unserem Leben der Vergangenheit angehören. Heiligung beschäftigt sich mit den Dingen, die zukünftig in unserem Leben vor uns liegen. Rechtfertigung hat einen konkreten Zweck, ein bestimmtes Ziel. Nicht allein die Gerechtsprechung ist das Ziel, um das ewige Leben zu erlangen, sondern auch die Heiligung, ja, die Veränderung des Charakters gemäß den Geboten Gottes, um der Sünde ein Ende zu machen. Dass der Zweck so einer Ölbohrinsel ist, Öl zu fordern, um darauf zu arbeiten, um darauf Heiligung zu betreiben. Römer 3, Vers 8, dort heißt es, ist es etwa so, wie wir lästern werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes herauskomme, deren Verdammnis ist gerecht. Das heißt, es ist nicht immer dieser Zustand, in dem wir uns befinden, sondern es gibt auch ein Danach, ein zukünftiges, ein sündenfreies Leben. Römer 6, Vers 1 bis 2 und Vers 15. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne, schreibt Paulus. Wie sollten wir in Sünde leben wollen, in der wir doch gestorben sind? Vers 15, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Ich habe in einem Buch gelesen, das fand ich sehr interessant und ein paar Zitate würde ich auch gerne mit euch teilen. Und zwar ist es ein Buch von Dallas Willard, das ist ein evangelikaler Theologe, auch sehr bekannt. Und der schreibt im Buch Jünger wird man unterwegs auf Seite 199 Folgendes. Also er beschreibt erstmal, was der evangelikalen Welt oder was die Grundpfeiler der evangelikalen Christenheit ist. Ja, und ich zähle uns als Adventisten auch mit dazu. Er schreibt Folgendes. Das zweite Grundelement ist allgemein formuliert die Bekehrung. Dazu gehört sowohl Versöhnung als auch Erneuerung, wobei in der evangelikalen Theologie das Konzept der Erneuerung derzeit ziemlich vernachlässigt wird. Also wenn ich das lese, dann denke ich über uns, ja, an mich, an die Gemeinde hier. Oft geht es nur um Versöhnung und Vergebung. Wenn das ebenfalls nicht noch nicht durch Jesus stillt dein Bedürfnis ersetzt worden ist. Mitunter wird das Thema Erneuerung völlig von der Rechtfertigungslehre verschluckt. Aber auch das war nicht immer so. Wenn man nicht nur die beliebten Quellen liest, sondern auch Standardtheologen durcharbeitet, findet man Erneuerung bzw. das neue Leben in Christus von oben an genauso zentraler Stelle wie die Vergebung. Vergebung steht vielleicht sogar noch darunter. Gott will uns aus Gnade durch den Glauben neues Leben geben und Teil dieses Prozesses ist die Vergebung unserer Sünden. Weiter auf Seite 202 schreibt er, so richtig ist uns als evangelikalen Christen auch noch nicht mehr klar, was Jüngerschaft bedeutet. Das hängt mit unserer theologischen Entwicklung zusammen. Aus Gnade allein durch den Glauben gerettet, hat viele Leute verunsichert. Sie wissen nicht, was zu tun ist. Und das ist auch nicht verwunderlich. Ich zum Beispiel, also schreibt der Autor über sich selber, ja, ich zum Beispiel bin von den südlichen Baptisten in den USA geprägt worden. Hier hört man erst eine Stunde lang eine Predigt darüber, dass man nichts für seine Erlösung tun kann und singt anschließend eine halbe Stunde nur davon, endlich aktiv zu werden. Das hat dazu geführt, dass die Gnade uns nicht nur gerettet hat, sie hat uns auch gelähmt. Es fällt uns wirklich schwer zu erkennen, dass Gnade nicht das Gegenteil von aktivem Einsatz ist, sondern das Gegenteil von Verdienst. Ja, diesen Satz möchte ich nochmal vorlesen, weil das ist mir auch hier ganz besonders wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir durch Werke gerechtfertigt werden, das auf gar keinen Fall. Aber hört nochmal zu, was er sagt. Es fällt uns wirklich schwer zu erkennen, dass Gnade nicht das Gegenteil von aktivem Einsatz ist, sondern das Gegenteil von Verdienst. Ja, Billy Graham hat auch gesagt, Werksgerechtigkeit ist keine Tat, es ist eine Einstellung. Welche Einstellung habe ich? Will ich durch meine Werke gerettet werden? Dann bist du hier im Wasser drin, dann bist du nicht auf der Plattform. Dann versuchst du mit deinen Werken aus diesem Wasser auf diese Plattform zu kommen, aber so funktioniert das nicht. Ein anderes Problem unter evangelikalen Christen ist, dass sie in der Nachfolge Christi in die Gesetzlichkeit abrutschen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir immer das Versuchen betonen, nicht aber das erfolgreiche Trainieren. Deswegen gibt es in unseren Reihen einen ziemlich hohen Anteil an Pharisäern, wenn auch nicht unbedingt mehr als anderswo. Wenn man zum Beispiel Menschen segnen will, die einem Böses wünschen, wird man mit dem Versuch allein nicht weit kommen. Man muss dafür trainiert sein und dieses Training geschieht in der Nachfolge Jesu. Wir haben aber den Glauben an Gott vom Gehorsam und einem erfüllten Leben in ihm abgelöst. Ich lese nochmal vor. Wir haben aber den Glauben an Gott vom Gehorsam und einem erfüllten Leben in ihm abgelöst. Keine Brücke führt von der einen Seite zur anderen, außer aktive Jüngerschaft. Wer so handeln will wie Jesus, sollte seine Energie in das Wachstum seiner persönlichen Persönlichkeit investieren, damit ihm ganz natürlich dieses Verhalten gelingt. Und wir hatten im Bibelgespräch in meiner Gruppe auch schon das Wort automatisch gehört. Ja, weil oft wird gesagt, wenn ich Gott annehme, dann passieren Dinge automatisch. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ich glaube, wir haben nicht mehr dieses Bewusstsein dafür, dass manche Dinge auch trainiert werden können. Und dass Jesus dass Jesus auch ein Lehrer ist, der uns Dinge lehrt, von dem wir Dinge lernen können. Und lernen wissen wir, wenn wir für Prüfung lernen, dann tun wir das nicht, vielleicht manche schon, einen Tag vor der Prüfung, ja, weil das geht dann vielleicht oft in die Hose, sondern man trainiert es, um es dann in der Situation, wo man es braucht, abzurufen und dann wird es automatisch. Dann ist es eine natürliche Geste, wenn man es trainiert hat. Okay, jetzt habe ich den Eindruck, dass ich ein bisschen so eine negative Stimmung erzeugt habe. Das möchte ich natürlich nicht. Weil ich auch einfach weiß, dass in diesem Prozess der Heiligung, dass es auch nicht auf uns ankommt, sondern auch auf Gott. Aber das kommt jetzt noch in den nachfolgenden Worten. Was ist jetzt genau Heiligung? Ja? Was ist es und was ist es nicht? Im Griechischen, das griechische Wort dafür ist Hagiasmos, ja, verwandt mit heilig, Heiligung, heilig, Heiligtum. Es ist eng verwandt mit Weihung im Sinne einer Absonderung, einer heiligen Sache. Ja? Heilige Dinge für Gott waren Dinge, die man abgesondert hat von dem Rest. Und das Erste, was geheiligt und damit vor Gott geweiht wird, beziehungsweise für Gott abgesondert wird, ist in der Bibel der Sabbat. 1. Mose 2, 1 bis 4, dort heißt es, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde vollendet worden, als sie geschaffen wurden. Drei Dinge können wir hier aus diesem Text herausfinden, worum es geht, wenn Gott etwas heilig spricht. Und zwar gibt es erstens göttlichen Segen, zweitens ist Ruhe und Frieden und das dritte ist Vollendung, Vollkommenheit. Geheiligt zu werden bedeutet gesegnet, zur inneren Ruhe geführt und schließlich vollkommen gemacht zu werden. Wir werden Gottes perfekten Plan, seinen eigenen Wesen immer ähnlicher. Und diesen Gedanken in Verbindung mit dem Sabbat lesen wir auch in 2. Mose 31, Vers 13. Dort heißt es, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Ich hoffe, dass wir jetzt gesehen haben, dass wahre Rechtfertigung und der Zweck der Rechtfertigung immer zur Heiligung führt. Wir können diese beiden Dinge nicht trennen. Wir können nicht Urlaub machen auf dieser Plattform, weil Urlaub auf dieser Plattform machen ist nicht schön. Ich würde lieber auf Mallorca Urlaub machen, als auf dieser Insel hier. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wenn wir auf dieser Insel sind, dass Gott auch einen Plan mit uns auf dieser Insel hat. Man möchte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, sondern man bereut sie. Rechtfertigung beschäftigt sich mit den Dingen der Vergangenheit und wir Christen bleiben da nicht stehen, sondern wir haben auch immer einen Blick auf die Zukunft, auf das, was noch kommt. Heiligung beschäftigt sich mit den Dingen, die der Zukunft passieren. Wir werden quasi juristisch gerechtfertigt und damit schon heilig gesprochen. Wir sind schon Heilige, ja? Wir sind eine Gemeinde voll mit Heiligen. Im Sinne einer Zugehörigkeit Gottes. Und wir dürfen auch erwarten, dass wir das auch praktisch umgesetzt oder dass das praktisch in unserem Leben umgesetzt werden kann. Im Gegensatz zur Rechtfertigung, die in einem Moment geschieht, ist Heiligung ein Prozess. Sie geschieht nicht in einem Moment, sondern währt unser gesamtes Leben lang. Gott arbeitet beständig an unserem Charakter. Und die Zielrichtung und der Maßstab für diese Heiligung ist das, was Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, Heiligung wird von manchen vielfach abgelehnt. Und weite Teile der Christenheit glaubt, dass wir in unseren Sünden gerettet werden und nicht von unseren Sünden. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Wir werden nicht in unseren Sünden gerettet, sondern von unseren Sünden. Und diesem Gedanken, dass wir in unserer Sünde gerettet werden, kommt ganz deutlich zum Ausdruck in folgendem Vers, da bitte ich euch auch, den mit aufzuschlagen. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Dort heißt es weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr hier auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Ermahnung wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr straft dies alles, wie wir auch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligkeit, zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Es ist also der Wille Gottes, dass wir alle auf dieser Plattform irgendwann landen. Vielleicht ist es bei manchen schon so weit, ja. Man fragt doch oft, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ja. Und ich denke, es gibt sehr viel individuelle Pläne, die Gott mit jedem von uns hat. Aber ein großer Punkt, den wir hier in der Bibel in diesem Vers gerade gelesen haben, ist, dass Gott möchte, dass wir von unseren Sünden gerettet werden. Und das können wir auf dieser Plattform. Gott stellt diese Plattform für uns zur Verfügung. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt kommt. Joachim Bär, ein evangelischer Theologe, hat sich folgende Frage gestellt. Welchen Einsatz muss ich als Christ selbst bringen, oder ist es Gott, der allein meinen Charakter umformt, um mich auf diese Weise heilig macht? Er schreibt, die Meinungen gehen auseinander. Manche sind der Ansicht, dass es Gott allein möglich macht, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Der Gott des Friedens aber rüste euch aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief. Und allen voran ist es der Heilige Geist, der in den Christen wohnt, ihren Charakter formt und so die Heiligung fördert. Er bewirkt die Auswirkungen des Geistes, die zu einem heiligen Leben dazugehören. In einem Text in Hesekiel heißt es auch, dass Gott uns zu diesen Menschen macht, die nach seinen Geboten wandeln. Das heißt, es sind nicht wir selber, die uns zu diesen Menschen machen, sondern es ist Gott, der uns dazu macht. Und das klingt eindeutig, ich sage aber auch, es ist ein bisschen einseitig. Gott sorgt für meine Heiligung. Wer aber die gesamte Bibel in den Blick nimmt, stellt Folgendes fest: Ohne meinen Einsatz geht es eben doch nicht. Eindrücklich macht das eine Passage im Hebräerbrief deutlich. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und mir ist hier an dieser Stelle nochmal wichtig, dass wir verstehen, dass das, was wir tun, nichts mit unserer Erlösung zu tun hat. Denn erlöst sind wir auf dieser Plattform. Aber für uns als Gemeinde, ist es wichtig, dass wir auch in die Zukunft denken, das, was wir auf dieser Plattform machen. Und da können wir etwas beisteuern. Auf dringliche und ernste Weise heißt das, ich bin gefragt, meine Heiligung weiterzuentwickeln. Sie stellt sich nicht von selbst ein. Immer mehr so zu leben, wie Gott es möchte, ist damit keine schöne Zugabe zum christlichen Glauben. Heiligung gehört zum Kern. Ja? Heiligung gehört zum Kern. Glaube ohne Heiligung gibt es ebenso wenig wie ein Glaube ohne entsprechende Taten. das, was Jakobus in seinem Brief thematisiert. Nicht umsonst fordern viele Texte des Neuen Testaments dazu auf, alles zu lassen, was einem heiligen Leben zuwiderläuft. Christen sollen sich von allem fernhalten, was ihre Gedanken und ihr Handeln beschmutzt. Joachim Beer, evangelische Theologe, schreibt dann noch weiter Folgendes. Damit gehört beides zusammen. Mein tiefster Wille und größte Anstrengung, gleichzeitig Gottes verändernde Kraft. Gott nimmt mich als sein Geschöpf ernst. Gegen meinen Willen wird er mich nicht heilig machen. Gleichzeitig komme ich als Mensch und sein Geschöpf ohne Gottes Hilfe durch seinen Geist auf keinen grünen Zweig. Der eigene Wille reicht nicht aus. Heiligung ist Teamwork, das wohl am besten sich so beschreiben lässt. Weil Gott mir hilft, kann ich meinen Teil dazu beitragen. Auch wenn ich als Christ kein völlig heiliges Leben führen kann, weil es gibt nur einen, der wirklich heilig ist, und das ist Gott. In verschiedenen Bereichen meines Lebens bewirkt aber Gott eine Veränderung. Deshalb zeigt sich auch ein heiliges Leben beispielsweise an folgenden Symptomen, die wir auch schon im 1. Thessalonicher Brief einige davon gehört haben. Epheser 4, Vers 28 heißt es nämlich, ich werde mit anderen Menschen ehrlich umgehen, ebenso mit meinem Geld. Ich bin bereit, anderen zu vergeben und mit ihnen in Frieden zu leben. Das gehört auch zur Heiligung. Ich urteile nicht mehr über andere. Ich versuche, meine Zunge als ein gutes Werkzeug zu gebrauchen. Da ein heiliges Leben vor allem durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich ist, sind die Auswirkungen seines Wirkens mir ebenfalls auch gute Anzeichen. Und dazu gehören Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ebenso gehört ein guter Umgang mit Sexualität zu einem heiligen Leben. Insgesamt versuche ich als Christ alles zu meiden, was mich von Gott trennt, und jedes seiner Gebote zu halten. Ich werde meinen Alltag mit Gottes Augen sehen und mit Blick auf seine geistliche Dimension meine Augen ordnen. Heiligkeit oder Heiligung bedeutet damit auch, mein Leben mehr und mehr Gott und anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Sich selbst in Gott und in anderen zu verlieren und sich auch dort wiederzufinden. Heiligkeit bedeutet, Gott und seinen Willen von ganzem Herzen zu lieben und zu suchen. Gott den notwendigen Respekt zu zollen, aus Dankbarkeit ihm gefallen zu wollen und ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Es wäre doch traurig, wenn jede Tat, die wir tun, Gott nicht gefallen würde, oder? Und hier ist auch nochmal wichtig, Werksgerechtigkeit oder das Tun etwas für Gott ist keine Tat. Also im Sinne von, ich tue etwas und das ist Werksgerechtigkeit, sondern es ist immer meine persönliche Einstellung. Will ich mit dem, was ich tue, Gott gefallen, damit er mich hier aus diesem Wasser rausholt? Habe ich diesen Gedanken? Durch meine Heiligung bin ich mitten in einem Prozess, in dem Gott alles Zerbrochene und in Ordnung, Unordnung geratene jetzt wiederherstellen kann. Auch wenn auch erst in Ewigkeit auf perfekte Art und Weise. Ellen White schreibt in einem Buch, das letzte Zitat für heute, Versprechen, die du nicht gehalten hast, und Gelübde, die du gebrochen hast, haben dein Vertrauen in die eigene Aufrichtigkeit untergraben. Du fürchtest, Gott könne dich nicht annehmen. Also ich habe in meinem Leben schon oft Gelübde und Versprechen Gott gegeben und sie dann nicht eingehalten. Wir sollen uns aber dadurch nicht entmutigen lassen. Doch du hast keine Ursache zu zweifeln. Es kommt vielmehr darauf an, die Macht des Willens richtig zu erkennen. Sie ist die entscheidende Kraft in uns. Alles hängt vom rechten Gebrauch des Willens ab. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, sich entscheiden zu können, Nun liegt es an dir. Du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben, dann wird er dir das Wollen stärken und das Vollbringen schenken. Beim rechten Gebrauch des Willens tritt eine völlige Umwandlung im Leben ein. Wenn du dein Wollen Christus unterordnest, verbindest du dich mit einer Macht, die über alle Gewalten erhaben ist. Gott wird dich stärken, damit du standhaft bleiben kannst. Durch die Hingabe an ihn wird es gelingen, ein neues Leben im Glauben zu führen. Unser Verlangen nach Frömmigkeit und Heiligkeit ist nutzlos, solange es nur beim Wollen bleibt. Viele werden auf Ewigkeit verloren gehen, obwohl sie gern Christen geworden wären. Sie haben aber nie ihren Willen Gott übergeben. Sie haben sich nicht entschieden, wirklich Christen zu sein. Und das ist aus meiner Perspektive ein sehr ernster Appell. Und wenn ich das lese, muss ich immer an mich denken. Denken wir immer an uns selber. Habe ich mich dazu entschieden, nachdem ich Gott auf diese Plattform gestellt hat, in meine Heiligung voranzuschreiten und daran zu arbeiten? Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet für uns alle heute, dass wir diese Entscheidung zeitnah treffen können. Ja, am besten heute oder morgen. Morgen ist zu spät, am besten heute, jetzt. Dass wir diese Entscheidung treffen, wirklich Gott unser Wollen und Vollbringen zu übergeben. Unseren Willen Gott unterzuordnen. Wie heißt es in 1. Thessalonicher 4? Denn das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Und ich wünsche mir, dass das auch unser Wille wird. Amen.